und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns Auszüge aus einem Buch an, das eine ziemlich unbequeme Frage stellt.
Mhm.
Was, wenn fast alles, was du für wahr hältst, nur eine selbstgebaute Krücke ist, um nicht umzufallen?
Ein starker Einstieg.
Absolut. Wir sprechen über Alfred Masveks »Welchen Sinn braucht unsere Welt?« Und unsere Mission heute ist eigentlich, zu verstehen, wie wir zu unseren Überzeugungen kommen. Das Buch legt nahe, unser Gehirn ist weniger ein Fenster zur Realität.
Ja.
Sondern vielmehr ein unermüdlicher Kartenzeichner, der versucht, einen unbekannten Ozean zu skizzieren.
Und genau da liegt die Sprengkraft, finde ich. Die zentrale These des Buches ist ja, dass wir Menschen uns sogenannte geglaubte Sicherheiten erschaffen.
In allen Bereichen.
In allen Bereichen. Religion, Wissenschaft, Wirtschaft, überall. Einfach, um mit dieser unfassbaren Komplexität der Welt irgendwie fertig zu werden.
Okay.
Und Max lädt uns ein, diese Sicherheiten mal zu hinterfragen. Nicht, weil sie unbedingt falsch sind, sondern weil sie vielleicht für die Zukunft einfach nicht mehr taugen.
Also die Frage ist quasi, sind unsere alten Seekarten in den Stürmen von heute überhaupt noch verlässlich?
Genau die Frage.
Puh, das ist eine steile These. Wenn das stimmt, dann ist ja im Grunde alles, was wir für sicher halten, nur ein Provisorium.
Ein Provisorium, genau.
Behalten wir diese Frage mal im Hinterkopf. Wenn unsere Seekarten nur Konstruktionen sind, wie können wir dann überhaupt noch navigieren, ohne im Chaos zu versinken?
Hm.
Lass uns doch mal mit dem zentralen Bild des Buches einsteigen, das du gerade schon erwähnt hast.
Sehr gerne. Der Autor bittet dich, dir dein Leben als ein Segelboot auf dem offenen Meer vorzustellen.
Okay.
Eine wirklich kraftvolle Analogie. Du bist dieses Boot, das Meer, das ist das Leben, die Welt, unberechenbar, mal ruhig, mal stürmisch.
Und an Bord?
Die Mannschaft an Bord, das ist dein inneres Team, all deine verschiedenen Anteile und Stimmen. Und die Seekarten, die du dabei hast, das sind eben deine Weltanschauungen, deine Glaubenssätze.
Deine Modelle der Realität.
Deine Modelle der Realität, ganz genau.
Dieses Bild vom Segelboot bleibt hängen. Vor allem der Teil mit den Seekarten.
Ja.
Wenn ich als Kapitän für meine Karten verantwortlich bin, muss ich ja erstmal verstehen, aus welcher Tinte und welchem Papier die überhaupt gemacht sind.
Das ist der Punkt.
Führt uns das Buch da auf eine Spur?
Absolut. Das ist der nächste, wirklich entscheidende Schritt. Das Buch demontiert eigentlich systematisch die Vorstellung, dass unsere Karten eine objektive Abbildung der Welt sind.
Okay, wie macht es das?
Es zeigt, wie Wissen Stufe für Stufe in uns entsteht und wie subjektiv dieser ganze Prozess ist. Es fängt ganz basal an, bei unseren Sinnen.
Also bei der Wahrnehmung?
Genau. Die erste Stufe sind Reiz und Signal. Und das Faszinierende ist, unsere Sinne reagieren gar nicht auf Zustände, sondern nur auf Veränderungen, auf Kontraste.
Ah, das kennt man ja. Wenn man in einen Raum mit einem lauten Kühlschrank kommt, hört man ihn?
Mhm.
Nach 5 Minuten ist das Geräusch weg, obwohl es noch da ist. Mein Gehirn filtert es einfach aus.
Exakt. Der Reiz ist da, aber das Signal an dein Bewusstsein wird quasi gekappt.
Verstehe.
Und die Signale, die durchkommen, die werden dann auf der zweiten Stufe zu Daten. Das bedeutet, wir ordnen sie in ein System ein. Das nennt man Syntax.
Syntax. Okay.
Das Beispiel im Buch ist genial einfach. Die Buchstabenfolge B-A-D-E.
Ja, Bade?
Für die meisten von uns ist das eine Aufforderung. In der Welt eines Programmierers könnte es aber auch die Hexadezimalzahl für 47.838 sein.
Stimmt. Völlig andere Syntax, völlig andere Welt.
Genau.
Und das passiert uns ja ständig. Wir sehen eine Statistik, sagen wir Arbeitslosenzahlen, und wenden unser eigenes simples Ordnungssystem darauf an. Hoch ist schlecht, niedrig ist gut.
Richtig.
Aber wir übersehen die Syntax des Ökonomen, für den es auf Saisonalität, Demografie und dutzende andere Faktoren ankommt.
Wir haben dieselben Daten, aber wir ziehen völlig andere Schlüsse, weil wir in unterschiedlichen Systemen denken.
Genau das ist der Punkt.
So, und aus diesen Daten machen wir dann auf Stufe 3 eine Nachricht, indem wir ihnen eine Bedeutung geben, die Semantik.
Also wir entscheiden uns. B-A-D-E ist die Aufforderung.
Richtig. Doch selbst diese Nachricht ist noch isoliert. Sie wird erst auf Stufe 4 zur Information, wenn wir einen Bezugsrahmen hinzufügen.
Einen Kontext.
Ein Kontext, ja. Das Beispiel aus dem Buch. Du bekommst die Note 2,5. Ist das gut?
Kommt drauf an.
Eben. Ohne Bezugsrahmen ist die Frage unbeantwortbar. War es eine schwere Klausur mit einem Schnitt von 4,1?
Dann ist es brillant.
Oder war es ein Proseminar, bei dem alle eine 1,3 hatten? Dann ist es eine Katastrophe.
So ist es.
Das verstehe ich schon, aber fühlt sich das nicht auch ein wenig beliebig an?
Das ist eine absolut berechtigte Frage.
Also wenn Kontext alles ist, gibt es dann überhaupt noch so etwas wie eine objektive Leistung? Ja, und die Frage führt uns auch direkt ins Zentrum der These. Aus Sicht des Buches ist die Antwort, ja, es ist in hohem Maße eine Frage der Perspektive.
Objektivität ist also selbst nur ein Bezugsrahmen, den wir wählen.
Genau, aber es geht noch weiter. Die fünfte Stufe ist das Wissen. Information wird für dich erst dann zu Wissen, wenn sie eine persönliche Relevanz hat.
Relevanz für mich?
Ja, für eine aktuelle Lebensfrage. Die Information über die genaue Wassertiefe unter dem Marianengraben ist für dich wahrscheinlich irrelevant.
Total.
Aber wenn du mit deinem Segelboot auf eine Sandbank zusteuerst, wird die Information Wassertiefe, 2 Meter, zu überlebenswichtigem Wissen.
Okay, klar.
Und selbst wenn ich dieses Wissen habe, heißt es noch lange nicht, dass ich auch richtig handle. Das wäre dann der letzte Schritt. Genau. Die sechste Stufe ist die Handlung. Dafür brauchst du nicht nur Wissen, sondern auch passende Handlungsoptionen und die Fähigkeit, die umzusetzen. Du magst wissen, dass du bei Sturm das Segel reffen musst, aber wenn du es noch nie geübt hast, nützt dir das Wissen halt wenig.
Das heißt, bei jedem dieser Schritte vom Filtern der Signale über das Ordnen, Bewerten, Relevanz zuweisen bis zum Handeln, findet eine subjektive Konstruktion statt.
Immer.
Unsere Seekarte ist handgemacht.
Von uns.
Von uns. Okay, bisher klang das alles so, als würden wir nur unsere Software updaten, also unser Wissen.
Ja.
Aber die Idee, die jetzt im Buch kommt, ist, dass wir auch unsere Hardware, also die grundlegende Logik unseres Denkens, austauschen können. Das ist wild.
Es ist wild.
Wie soll das denn funktionieren?
Es ist der vielleicht tiefgreifendste Gedanke im Buch. Der Autor argumentiert, dass die Menschheit und auch jeder Einzelne von uns verschiedene Stufen der Logik durchläuft.
Eine Evolution unseres Denkbetriebssystems?
Genau das. Es fängt ganz früh an mit der repräsentativen Logik. Das ist die Welt des kleinen Kindes. Alles ist, was es ist. Ein Baum ist ein Baum, ein Wald ist ein Wald.
Die Verbindung fehlt noch.
Die Verbindung fehlt. Der Gedanke, dass der Wald aus Bäumen besteht, ist eine Abstraktionsleistung, die noch nicht da ist. Mutter, Vater, Kind sind 3 getrennte Wesen, nicht die Einheit Familie.
Und von da aus entwickelt es sich dann weiter oft in eine Richtung, die wir als Erwachsene vielleicht belächeln, die aber total mächtig ist.
Tja, zur magischen Logik. Das ist der feste Glaube, dass mein Wille oder ein Ritual die Außenwelt direkt beeinflussen kann.
Das Kind schließt die Augen und glaubt, unsichtbar zu sein.
Perfektes Beispiel. Oder der Sportler, der immer nur die gleichen Socken zum Spiel anzieht. Wir alle haben Reste dieser Logik in uns. Werbung zielt ja genau darauf ab.
Kaufe dieses Parfüm und du wirst unwiderstehlich.
Eben, das ist pure magische Logik. Sie stellt eine kausale Verbindung her, wo eigentlich keine ist.
Das ist wahr, man hält es für Aberglauben, aber es ist ein tief verankertes Betriebssystem. Aber was kommt danach? Irgendwann müssen wir ja in der organisierten Welt ankommen.
Richtig. Die nächste große Stufe ist die strukturell-hierarchische Logik. Hier beginnt das Denken in Gruppen, in Zugehörigkeit und Ausgrenzung.
In Loyalität und Hierarchie.
Genau. Das Wir gegen die anderen. Das ist die Logik, die Stämme, Königreiche, Religionen und auch moderne Konzerne zusammenhält.
Es geht um Treue, Gehorsam.
Aufopferung für die Gruppe. Ob es deine Familie, deine Nation oder dein Fußballverein ist, das Grundprinzip ist dasselbe.
Aber ist diese Logik nicht auch die Grundlage für Gemeinschaft und Zusammenhalt? Ohne ein klares Wir gäbe es doch auch keine Familie, keine Nation, keinen Verein.
Richtig.
Verteufelt das Buch diese Stufe nicht ein wenig?
Überhaupt nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Buch beschreibt diese Stufen wertneutral.
Ah, okay.
Jede Logik ist eine notwendige und brillante Anpassung an eine bestimmte Art von Komplexität. Die hierarchische Logik schafft Stabilität und Ordnung in großen Gruppen.
Ihre Schattenseite ist dann eben
die Abgrenzung, die Feindbilder und die Unfähigkeit, mit Ambiguität umzugehen. Alles muss klar geregelt sein, oben und unten, richtig und falsch, Freund und Feind.
Und diese Logik wurde dann in der Neuzeit von etwas Neuem herausgefordert?
Genau. von der abstrakt-objektivistischen Logik. Das Buch führt sie auf Denker wie Isaac Newton zurück. Ihr Mantra lautet: Real ist, was messbar, wiederholbar und beweisbar ist.
Alles andere, Gefühle, Werte, Sinn, wird als subjektiv oder irrelevant abgetan.
Oder als nicht existent. Das ist das Betriebssystem der modernen Wissenschaft, der globalen Wirtschaft, der Bürokratie. Ihr Segen ist immens: Technologie, Medizin, Wohlstand.
Ihr Fluch ist aber, dass sie einen riesigen Teil der menschlichen Erfahrung einfach ausblendet.
Ja.
Sie kann den Wert eines Kunstwerks nicht messen, nicht die Liebe zwischen zwei Menschen, nicht den Sinn eines Lebens. Sie versucht quasi, das Leben in eine Excel-Tabelle zu pressen.
Du sagst es. Und genau an dieser Grenze entsteht heute die Notwendigkeit für die nächste Stufe. Der Autor nennt sie die vernetzte Logik.
Vernetzte Logik.
Sie erkennt, dass alles in komplexen, zirkulären Wechselwirkungen miteinander verbunden ist. Ursache und Wirkung sind nicht mehr linear wie beim Billard.
Also, der Kauf einer 15-Euro-Jeans hier hat sehr wohl etwas mit den Arbeitsbedingungen in Bangladesch und dem Mikroplastik im Ozean zu tun. Auch wenn ich die Kausalkette nicht im Newtonschen Sinne beweisen kann.
Das ist ja der Kern vieler heutiger Debatten. Der Kampf zwischen der objektivistischen Logik, die einen klaren, messbaren Beweis für den Klimawandel fordert, und der vernetzten Logik, die sagt: Schaut euch das System an, die Wechselwirkungen sind offensichtlich, wir können nicht auf den letzten Beweis warten, dann ist es zu spät.
Ein perfektes Beispiel. Das ist im Grunde ein Kampf zwischen zwei Betriebssystemen.
Ja, die vernetzte Logik stellt die simple Planbarkeit und Kontrollierbarkeit der vorherigen Stufe radikal in Frage. Sie akzeptiert Unsicherheit, Paradoxien.
Und dass es oft keine einfachen Antworten gibt.
Richtig. Und das führt uns zur entscheidenden Schlussfolgerung des Buches. Unsere Vorstellung von Sinn oder auch von Gott ist immer ein direktes Produkt der Logikstufe, auf der wir uns hauptsächlich bewegen.
Das heißt, ein Gott der hierarchischen Logik ist ein König, der Gesetze erlässt und Gehorsam fordert.
Genau.
In der objektivistischen Logik ist Gott entweder eine beweisbare Hypothese oder er existiert nicht, weil er nicht messbar ist.
Exakt.
Und in der vernetzten Logik?
Da wird Gott vielleicht zu einem Prinzip der Verbundenheit, zu einem Synonym für das große Ganze, das sich in allem zeigt.
Verstehe.
Der Punkt ist: Eine für die Zukunft tragfähige Sinngebung, so der Autor, muss der Komplexität einer vernetzten Welt gerecht werden. Sie kann nicht mehr auf den einfachen Antworten der früheren Stufen basieren.
So, und wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, die handgemachten Seekarten, die sich entwickelnden Betriebssysteme, dann landen wir bei dem, was das Buch die Reduktion auf das Ich nennt.
Ja.
Das klingt erstmal sehr egozentrisch.
Und genau das ist es nicht. Es ist das genaue Gegenteil.
Okay.
Es ist keine Egozentrik im Sinne von ich bin der Nabel der Welt. Es ist die unumgängliche, fast schon brutale Erkenntnis der eigenen Verantwortung.
Wenn meine Realität meine Konstruktion ist,
wenn deine Wahrheit von deiner Logik abhängt, dann kannst du die Verantwortung für deinen Kurs nicht mehr abgeben. Nicht an einen Priester, nicht an einen Guru, nicht an einen Politiker, nicht an die Wissenschaft.
Ich sitze am Ruder meines Bootes.
Du sitzt am Ruder? Es gibt niemanden sonst, der es steuern könnte?
Das ist der Moment, in dem die Analogie vom Segelboot fast ein bisschen unheimlich wird.
Mhm.
Es gibt keinen sicheren Hafen, keine allwissende Küstenwache, die mir den Kurs durchgibt. Es gibt nur mich, mein Boot und meine selbstgezeichneten Karten auf dem offenen Meer.
Genau. Und jetzt zoomen wir noch einmal ganz nah heran auf dieses Ich, das da am Ruder sitzt.
Okay.
Das Buch macht deutlich, dieses Ich ist keine feste, einheitliche Person. Es ist die Mannschaft an Bord deines Bootes.
Das innere Team.
Das innere Team. Ein ganzes System aus inneren Anteilen. Da ist vielleicht das innere Kind, das sich nach Sicherheit sehnt. Da ist der innere Kritiker, der alles in Frage stellt. Da ist der innere Abenteurer, der neue Horizonte sucht.
Und dazu kommen noch die ganzen Rollen im Außen.
Partnerin, Vater, Kollege, Freundin. Alles.
Ich kenne das. Mein innerer Kritiker und mein innerer Abenteurer sind quasi in einer Dauerkonferenz und die einigen sich auf fast nichts.
Ja. Die Vorstellung, für diesen chaotischen Haufen die volle Verantwortung zu übernehmen, ist ehrlich gesagt ziemlich einschüchternd.
Sie ist einschüchternd, aber laut dem Autor auch die einzige Quelle für authentischen Sinn.
Okay. Die eigentliche Aufgabe im Leben ist es nicht, die perfekte Seekarte zu finden. Die gibt es nicht. Die Aufgabe ist es, Kapitän dieser inneren Mannschaft zu werden.
Die Stimmen anzuhören.
Die verschiedenen Stimmen anzuhören, ihre Bedürfnisse zu verstehen und dann eine bewusste Entscheidung für den Kurs zu treffen. Die Verantwortung für dieses gesamte, oft widersprüchliche innere System zu übernehmen und es zu führen.
Okay, fassen wir diese Reise für dich noch einmal zusammen. Der Kerngedanke ist, deine Wahrnehmung der Welt ist eine ganz persönliche Konstruktion.
Richtig.
Eine Seekarte, die du durch deine Filter, Bewertungen und Bezugsrahmen selbst zeichnest. Die Analogie des Segelboots erinnert dich an deine unumgängliche Rolle als Kapitän deines Lebens. Und ganz entscheidend, deine Logik, dein inneres Betriebssystem ist nicht statisch. Es kann und muss sich entwickeln, um den komplexen Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein.
Absolut.
Am Ende dieser ganzen Reise steht keine große universelle Antwort auf die Frage nach dem Sinn, sondern der unabweisbare Verweis zurück auf deine eigene Verantwortung.
Und der Autor stellt in seinem Buchtitel ja die große globale Frage, welchen Sinn braucht die Welt?
Ja.
Nach unserer heutigen intensiven Auseinandersetzung mit seinen Thesen könnte sich für dich aber eine viel direktere, viel persönlichere Frage stellen, die dem Ganzen eigentlich vorausgeht.
Und die wäre?
Wenn du der Schöpfer deines Sinns und deiner Realität bist, welche Art von Welt willst du dann durch dein Denken und Handeln eigentlich erschaffen?